Wir wollten doch nur Fahrrad fahren und dann war nichts mehr wie vorher. Ihr Sohn ist erst 4 Jahre alt, als es passiert. Ein Fahrradunfall, Koma und ein Helm, der ein Leben gerettet hat. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abus Unlocked. Wir öffnen in diesem Podcast die Schlösser zu den spannendsten Geschichten rund um das Thema Sicherheit. Und heute wird es auch ein bisschen emotional. Zu Gast ist heute Dunja Schenk. Sie und ihre Familie leben ein ganz normales, unbeschwertes Leben, als es dann passiert. Ihr 4-jähriger Sohn hat einen schweren Fahrradunfall, der dank Helm nicht tödlich endet. Dieser Moment verändert die Familie und auch Dunjas Leben. Und nach dem Kampf zurück ins Leben, da wird Dunja Botschafterin der Save My Brain Stiftung. Eine Gemeinschaft, die sich unter anderem für das Tragen von Helmen einsetzt. Über den Moment des Unfalls, die schweren Monate danach und ihre Arbeit als Botschafterin sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Dunja Schenk.
Vielen lieben Dank. Oh, was für eine schöne Vorstellung.
Ja, das freut mich. Danke dir. Liebe Dunja, erstmal willkommen hier bei uns im Podcast. Und wie üblich, ich check so ein bisschen die Social-Media-Profile unserer Gäste natürlich vorab. Und da steht bei dir im Profil Helmfluencerin. Habe ich so noch nie gehört, aber so darf man dich nennen.
Absolut. So habe ich mich selber genannt nach dem Unfall. Ich glaube, das Wort gibt's nicht. Weiß nicht. Ich habe es einfach erfunden oder wie auch immer.
Ja.
Weil ich seit dem Unfall eben von meinem Sohn so einen Blick dafür habe, wie wenige tatsächlich Menschen draußen mit Fahrradhelm unterwegs sind. Und deswegen habe ich gedacht, das ist meine Mission, Menschen dazu zu bewegen, einen Helm zu tragen.
Ja, und ich glaube, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört und dann das nächste Mal rausgeht, man wird drauf achten. Wer fährt mit, wer fährt ohne Helm, ganz bestimmt. Es hat leider einen traurigen Grund, warum du Helmfluencerin geworden bist. Das kam nicht einfach so über Nacht, sondern ich habe es im Intro schon gesagt. Dein Sohn Moritz hatte mit 4 Jahren einen schweren Fahrradunfall. September 2021, das war der Moment, der so ein bisschen euer Leben veränderte, oder? Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, lebensverändernd war das auf jeden Fall. Es war letzter Ferientag von den Sommerferien. Ich wollte, wie es Mütter so machen, noch ein bisschen zu Hause wuscheln, meine Ruhe haben. Hab meine Männer, also meinen Mann und meine 2 Kinder noch da nach draußen geschickt. Die wollten einfach noch so eine kleine Fahrradtour-Mini machen. Nix Wildes, nix. Also wirklich so mehr oder weniger einmal um Block. Ja, und dann hat das ehrlicherweise keine Viertelstunde gedauert, bis auf einmal ein fremder Mann vor der Tür stand und gesagt hat, ich soll schnell kommen, da ist ein Unfall passiert. Ja, und da war es dann passiert. Mein Sohn ist gestürzt und zwar völlig ohne Fremdverschulden. Also er ist einfach selber ins Schlingern geraten und richtig doof, muss man sagen, gefallen, direkt auf den Kopf. Er hat quasi sich irgendwie nicht abgestützt oder keine Reflexe gehabt in dem Moment, vor Schock wahrscheinlich, und ist einfach komplett auf den Kopf gefallen.
Aber Gott sei Dank mit Helm nichtsdestotrotz. Es war trotzdem eine sehr, sehr schwierige Zeit, denn die Verletzungen, die waren schon ja sehr schlimm, kann man schon so sagen. Was war denn Diagnose? Was ist dann passiert?
Also die Verletzungen waren lebensgefährlich, das kann man ganz deutlich sagen. Er hatte ein schweres Schädelhirntrauma, er hatte mehrere Hirnblutungen, er ist direkt quasi auf dem Gehweg mehr oder weniger schon, war weg, war bewusstlos, musste in die Klinik eingewiesen werden, in die Notaufnahme und war dann direkt im künstlichen Koma. Der Hirndruck ist ja immer so das Problem, wenn man eine Kopfverletzung hat und man weiß natürlich erstmal gar nicht, was das eigentlich bedeutet, was das heißt. Auch wir wussten es nicht. Also erstens, überlebt er das überhaupt? Und dann die zweite große Frage, wie überlebt er es? Weil die Prognosen waren tatsächlich sehr, sehr düster. Also es gab schon auch die Aussage, ihr Sohn wird schwere bleibende Schäden zurückbehalten.
Und ich habe unter anderem auch mit der Ärztin gesprochen, die deinen Sohn damals behandelt hat, Ellen Heimberg vom Universitätsklinikum Tübingen. Und sie hat es mir auch nochmal geschildert. Es kam dieser 4-jährige Junge ins Krankenhaus, bewusstlos, intubiert, also musste schon beatmet werden. Der kam da in den Schockraum und das hat sie mir dazu gesagt.
Ja, dramatisch war es. Nach so einem schweren Unfall mit Bewusstseinstrübung, die intubiert werden müssen, sind natürlich ein Ausnahmezustand für die Familie und für uns als Team natürlich immer eine große Herausforderung, weil wir natürlich alles daran setzen müssen, dass es zu keiner weiteren Schädigung kommt. Die initialen Schädigungen sind gesetzt und wir haben jetzt die Aufgabe, es zu verhindern. Und wir haben trotz des Helms Blutungen. Wir waren aber sehr glücklich, dass wir eine weitere Verschlechterung bei Moritz verhindern konnten. Und da hat sicherlich der Helm dazu beigetragen.
Ja, sie sagt es nochmal ganz deutlich, da hat der Helm zu beigetragen, was du gerade schon sagtest, dass eben keine bleibenden Schäden geblieben sind auch, wobei man das ja in dem Moment noch gar nicht wusste. Es war ja alles ungewiss und ganz bestimmt ein enormer Schock für euch als Familie. Wie ging es dir denn damals?
Ja, wie geht's einem, ne? Wenn das Kind verunfallt, man ist in einem absoluten Schockzustand. Ich meine, es war letzter Ferientag, die Schule sollte am nächsten Tag wieder starten. Wir haben ja zwei Kinder, der große Bruder war beim Unfall auch dabei. Das war natürlich erstmal eine ganz, ganz große traumatische Situation, weil man ja erstmal so gar keine Ahnung hat. Also im ersten Moment denkt man, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, dann kommt Pflaster drauf und morgen kommen wir wieder raus. Das ganze Ausmaß macht es sich dann erst im Laufe der Woche so ein bisschen sichtbar, wenn man merkt, okay, der muss länger im künstlichen Koma bleiben, weil man einfach abwarten muss, weil man schauen muss, wie sich das alles so gibt. Und dann war ja noch eine ganz, ganz große Ungewissheit da. Was passiert, wenn er wieder aufwacht? Wacht er wieder auf? Und in welcher Verfassung wacht er wieder auf? Auch da schwankt man so zum einen, dass man so die Hoffnung hat, ah ja, der wacht auf und alles ist gut und wir laufen nach Hause. Also mal so ganz banal gesagt. Und dann aber auch so die Gewissheit, oh Mann, das wird nicht passieren, glaube ich, weil das jetzt schon so lange ist und weil die Ärzte natürlich auch mit einem sprechen und die natürlich auch Äußerungen treffen und dann verfallen die Worte Reha und so weiter und dann, naja, und dann wacht er wirklich auf und dann sieht man wirklich das Ausmaß, ne? Und da fällt man natürlich erstmal in ein ganz, ganz schwarzes Loch. Nichtsdestotrotz weiß man halt auch ganz genau, er hätte auch sterben können. Also hätte er keinen Helm aufgehabt und da waren sich die Ärzte wirklich einig, der wäre nicht mehr da. Also der wäre sofort tot gewesen.
Und du hast es gerade gesagt, er war dann im künstlichen Koma erstmal einige Tage. Wie war das Ausmaß, von dem du gerade sprachst, als er aufgewacht ist? Wie war sein Zustand?
Heftig. Also sehr heftig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so nach diesem ersten Schock, er hat es überlebt, kam dann dieser Schock, oh mein Gott, wo stehen wir gerade? Also er konnte nichts mehr. Ich hatte im Prinzip ein Baby im Körper eines Vierjährigen. Er konnte nicht mehr sprechen, er konnte nicht mehr schlucken, er konnte nicht mehr laufen, sich bewegen. Er war halbseitig gelähmt, hatte seine Sprachfunktion verloren. Er hatte eine ganz, ganz große Gedächtnis, also kognitiv war der einfach auf dem Stand eines Säuglings, kann man wirklich sagen. Und er musste wirklich alles komplett von vorne lernen. Also wirklich Schritt für Schritt.
Und das fing dann wahrscheinlich schon an, ab dem Moment, als er aufgewacht ist. Und du hast es dann eben Stück für Stück begleitet auf Instagram. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Lass uns nochmal darüber sprechen. Ellen hat es ja eben schon in dem Ton gesagt. Ohne Helm, sehr wahrscheinlich, wären die Verletzungen schlimmer ausgefallen. Sie sagte auch noch das hier zum Thema: Was wäre eigentlich passiert, wenn der Helm nicht aufgewesen wäre?
Es ist natürlich so, dass der Helm auf alle Fälle größere Schäden verhindert und besonders schwere Hirnblutungen deutlich reduziert sind dadurch. Nichtsdestotrotz sieht man, dass auch hier mit dem Helm natürlich auch Unfälle passieren und auch Intensivaufenthalte und schwere Verläufe passieren können, so wie wir es bei Moritz auch gesehen haben.
Ja, du hast den Helm von dem Unfall damals noch, oder hast du den immer noch aufbewahrt, auch Jahre später?
Ja, absolut, den habe ich und den zeige ich auch immer. Ab und zu bin ich ja auch mal in Schulen unterwegs und mache so ein bisschen Präventionsunterricht und da bringe ich den Helm mit und zeige das auch, weil an dem Helm sieht man wirklich sehr, sehr schön, in Anführungszeichen, wie er auch geschützt hat, ne? Und ich sage dann immer, schaut mal, hier ist er gebrochen, da ist er gebrochen. Wäre der Helm nicht auf dem Kopf gewesen, wäre der Schädelknochen jetzt gebrochen, ne? Also das kann man ganz, ganz bildlich ganz gut darstellen. Und da sieht man aber auch, was für eine Kraft diese Helme auch aushalten. Ne? Also das ist irgendwie auch faszinierend. Man denkt sich ja so ein bisschen ein Stück Styropor und Plastik auf dem Kopf, aber doch sehr, sehr effektiv auf jeden Fall.
Lass uns nochmal auf die Zeit schauen, nachdem Moritz aufgewacht ist. Ihr habt viele Wochen im Krankenhaus verbracht. Reha hast du eben schon angesprochen. Und kurz nach dem Unfall, noch während Moritz auch im Krankenhaus war, da hast du angefangen aufzuklären. Und ich habe dein Instagram-Profil gesehen und du warst quasi so eine Botschafterin im Kleinen, kann man schon sagen. Auf deinem Instagram-Account hast du den kompletten Prozess seit gefühlt dem Moment des Unfalls schon dokumentiert. Ich habe mir die Stories angeschaut, ganz vorne fängt das an, wirklich so die ersten Stunden danach. Und ich muss zugeben, ey, teilweise stiegen mir wirklich die Tränen in die Augen, wie du das beschrieben hast. Man war so nah dabei und das war so ein eindringlicher Appell, wie du das geschildert hast, was da passiert ist. Warum hast du angefangen, dort auf Instagram so viel darüber zu teilen?
Also erstens bin ich ein sehr offener Mensch. Ich kann selten irgendwas für mich, also so verstecken oder so. Jetzt bin ich selber, also beruflich selbstständig unterwegs. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Kunden, die natürlich in dem Moment, also ich musste ja alles absagen, ich musste sämtliche Kundenaufträge absagen. Und ich hatte nach dem Unfall, der Unfall ist bei uns mitten im Ort passiert. Und mein Auto stand da, auf meinem Auto ist Autowerbung. Das heißt, ich hatte mehr oder weniger einen Tag nach dem Unfall gefühlt 200 WhatsApp-Nachrichten, was ist passiert, ich habe euch gesehen. So. Und ich habe gedacht, ich kann nicht jedem Einzelnen, also jeder macht sich Sorgen und jeder fiebert mit und möchte einfach wissen, was ist los, braucht ihr Hilfe und so weiter. Und ich habe damals meinen Mann gefragt, ob es für ihn okay ist, dass ich es einfach öffentlich teile. Ich habe es in meinem WhatsApp-Status und im Instagram-Status geteilt, einfach damit ich nicht 200 Mal antworten muss, die ganze Geschichte. Ich habe gesagt, jetzt mache ich es einfach öffentlich. Ich poste es und ganz ehrlich, in so einem Moment tut es irgendwie auch gut, Zuspruch zu haben. Also ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, na, wir beten für euch, wir denken an euch und so weiter. Und das, also man wird so durch die Zeit getragen. Es hat mir tatsächlich unglaublich viel Mut oder auch, ja, unglaublich viel einfach auch gegeben. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Also ich habe ja noch gar nicht gewusst, ob er es überlebt. Also ich habe das ja schon geteilt. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, eigentlich was hätte sein können, wenn. Ne? Aber ich habe dann so im Laufe der Zeit dann auch gedacht, Mensch, warum nicht gleich darüber erzählen? Also ich habe dann auf dem Weg zurück vom Krankenhaus nach Hause, irgendwann muss man mal nach Hause und irgendwie sich umziehen, habe ich schon die ersten Kinder gesehen ohne Helm. Und ich dachte mir, Leute, verflixt nochmal, zieht diesen Helm auf. Ja. Ihr könnt doch nicht ohne Helm rausfahren. Ich hätte am liebsten die von der Straße runtergerissen, hätte gesagt, geht mit ins Krankenhaus, ich zeige euch, was passiert.
Oh, ja, kriege ich Gänsehaut,
und wirklich. Deswegen war das so von Anfang an, ich muss das einfach rausbrüllen, in Anführungszeichen. Ich möchte, dass das keinen Eltern widerfährt, nur weil vielleicht jemand den Helm vielleicht gar nicht trägt. Ne? Und das war so von Anfang an einfach so in mir drin.
Ja, und das hat man dir auch angemerkt, dass da steckte so eine, als wärst du berufen gewesen, dann eben zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, wie es ist. Wir kämpfen uns zurück ins Leben, aber gleichzeitig, parallel dazu, hat man zwischen den Stories auch immer wieder gesehen, wo du erzählt hast, ihr seid im Krankenhaus, wie es Moritz geht, wie der Stand der Dinge ist. Immer wieder diese Aufrufe auch, hier ist dieser Helm, schaut ihn euch an. Das hätte sein Kopf sein können, tragt diesen Helm. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Also hast du dann auch direkt Zuspruch bekommen und bist ermutigt worden, das weiterzumachen? Wie waren die Reaktionen?
Tatsächlich ja, also eigentlich durchweg positiv. Wie gesagt, neben den vielen Ermutigungen und ne, sowas wie wir denken an euch, auch ganz von ganz vielen Kunden von mir, war wirklich also ein in Anführungszeichen schönes Unterstützungsgefühl. Haben tatsächlich schon die ersten Leute gesagt, boah krass, ich habe heute noch gar keinen Helm getragen, ich trage eigentlich nie einen und ich, naja, wenn ich zum Bäcker fahre, brauche ich da einen. Und da haben, ich habe ganz, ganz viele Menschen echt zum Umdenken bewegen können. Also und ich habe immer gesagt, wenn ich nur einen Unfall vielleicht verhindere, eine schwerere Verletzung verhindere dadurch, dann hat sich's für mich schon gelohnt.
Wow. Und genau das machst du jetzt auch weiter, ne? Also es ist da nicht dabei geblieben. Moritz ist aus dem Krankenhaus gekommen, ihr seid in die Reha und du hast immer weitergemacht und schon recht kurz darauf bist du tatsächlich Botschafterin für Save My Brain geworden. Da wollen wir gleich auch noch drauf eingehen und wir haben jetzt schon über diesen demolierten Helm gesprochen und da habe ich dann auch nochmal mit der Ärztin Ellen Heimberg drüber gesprochen vom Universitätsklinikum Tübingen, die eben genau diese Fälle behandeln muss, von denen du gesprochen hast, die ohne Helm mal eben zum Bäcker fahren und man hat's bei deinem Sohn gesehen. Es braucht nicht mal Fremdeinwirkung. Gleichgewicht verlieren, Schwindel bei den, keine Ahnung, im Sommer ist es heiß, man kippt um, es kann alles passieren. Man schlägt auf dem Bordstein auf und dann hat man wirklich eventuell irreparable Schäden und darüber spricht auch Ellen Heimberg.
Hirnschädigungen, die passiert sind, können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das kann nur ein Helm verhindern oder zumindest minimieren. Wir in der Medizin können dann nur weitere Schäden verhindern. Deswegen ist es wichtig, tu was dafür, trag einen Helm. Das ist der Beitrag, der am allermeisten hilft. Es kann kein Termin so wichtig sein. Nimm dir die Zeit und setz einen Helm auf.
Ja, absolut richtig, ne? Und damit diese Botschaft in und vor allem auf den Köpfen auch ankommt, gibt's unter anderem die Stiftung Save My Brain, die sich für Prävention und Nachsorge von Kopfverletzungen einsetzt und eben dafür, dass öfter Helm getragen wird. Kurz vorweg, bevor wir wirklich drauf eingehen, wie geht's Moritz denn jetzt?
Ja, wie vorhin schon gesagt, er ist inzwischen ein ganz normaler, inzwischen 8-jähriger Junge. Er kommt jetzt in die 3. Klasse, er spielt Handball, er kann Schlagzeug spielen, er spielt Tennis. Also er ist ein komplett normal entwickelter Junge, der mich manchmal zu Weißglut treibt, weil er zu viel plappert. Also er ist völlig normal entwickelt, ihm geht's richtig gut.
Sehr schön. Kann er sich an diesen Unfall erinnern, was da passiert ist?
Nein, zum Glück nicht. Ich glaube, da ist die Schutzfunktion des Körpers einmal gut aktiv und Er hatte eine ganz, ganz lange Amnesie tatsächlich auch. Also er kann sich nur noch an die letzte Woche Reha erinnern, den Rest nur von Erzählungen. Also Boah. Er weiß alles. Mhm. Wir haben ihm alles erzählt. Er weiß auch, dass wir seine Geschichte geteilt haben. Das weiß er alles. Aber selbst erinnern kann er sich nicht mehr, nein.
Mhm. Okay. Schön zu hören, dass es ihm gut geht, dass er ein aufgeweckter Junge ist jetzt und dass er auch wieder Fahrrad fährt, wieder auf dem Fahrrad sitzt.
Tatsächlich hat er das erste Mal im Februar, also quasi wenige Monate nach dem Unfall, stand er bei, es war mal Februar, ein schöner Vormittag, irgendwie sagte er zu meinem Mann, Papa, ich will Fahrrad fahren. Und in dem Moment gucken wir uns beide so an, so, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber wir haben, also es war dann eher ein Kampf von uns Eltern. Aber wir haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt durch. Wir haben ihn aufs Fahrrad gesetzt. Wir sind hinterher gerannt. Ja. Voll ein bisschen Panik. Aber er hat's gemacht. Er kann natürlich immer noch Fahrrad fahren. Wir machen inzwischen auch wieder Fahrradtouren als Familie. Also das ist wieder so wie früher auch.
Wow, schön. Und er genießt das Fahrradfahren auch.
Total. Wie gesagt, er weiß ja, er kann sich ja an nichts erinnern. Insofern hatte er keine schlechte Erinnerung dran. Das ist eher bei den Eltern, sage ich jetzt mal, manchmal noch so im Hinterkopf.
Verankert noch ein wenig, ne? Ja, du wurdest wenige Wochen nach dem Unfall schon zur Botschafterin der Stiftung Save My Brain. Erzähl uns mal ganz kurz, was macht die Stiftung? Wie genau sieht dein Ehrenamt da aus?
Genau, du hast ja schon gesagt, wir haben so verschiedene Säulen. Einmal die Sensibilisierung, Prävention und Nachsorge von Schädel-Hirn-Verletzungen. Sensibilisierung heißt, wir klären auf, was bedeutet das auch? Es gibt ganz, ganz viele Verletzungen, die man halt gar nicht mehr sieht. Also kognitive Störungen etc., das sind so Behinderungen, Anführungszeichen, die nicht wahrgenommen werden. Wir setzen uns ein für die Forschung und Weiterentwicklung da in Sachen Schädel-Hirn-Verletzungen. Wir machen viel Prävention. Wir haben jetzt ein tolles Projekt gemeinsam mit unserer Kinderneurologiehilfe entwickelt. Da geht es um Aufklärungsunterricht an Schulen. Wir haben eine Schulbox entwickelt. Und wir sind dabei, ein Nachsorgenetzwerk aufzubauen oder zu erweitern, sagen wir es mal so. Es gibt schon Nachsorgestandorte, um Familien und Angehörigen einfach in solchen Situationen beizustehen.
Und Prävention ist natürlich das A und O. Klar, die Nachsorge bei den Familien zu sein, sicherlich auch ganz wichtig, so ein Netzwerk zu haben, an das man sich wenden kann oder auch mit Familien wie mit euch zu sprechen. Wie seid ihr damit umgegangen? Aber Prävention eben, wie wir eben schon gehört haben, das A und O, den Helm zu tragen. Gib uns mal so ein konkretes Beispiel. Du hast eben schon gesagt, du nimmst den Helm mit in die Schulen, zeigst den Kindern diesen Helm. Wie sieht das aus in deinem Alltag, diese Arbeit?
Ja, also wie gesagt, hin und wieder mache ich das, dass ich da in Schulklassen gehe. Wir machen da einfach so Schulunterricht. Ich nehme die Geschichte von Moritz natürlich auch mit. Also ich erzähle dann auch von meinem Sohn und so weiter. Wir machen ein schönes Experiment mit so einem Mini-Helm, wo wir ein Ei reinhängen und dann machen wir immer eine Challenge. Ich lasse die Kinder dann den Helm fallen und die gucken dann immer ganz erstaunt, dass das Ei in diesem Mini-Helm auch ganz bleibt. Das ist eine schöne Veranschaulichung dafür, dass eben der Helm auch wirklich schützt. Wir sprechen über Gefahren im Straßenverkehr, also generell auch so ein bisschen und natürlich auch über die Argumente, warum Kinder oder vor allem Jugendliche keinen Helm tragen und das, wir versuchen natürlich diese Argumente auszuräumen und in der Regel gehen alle Schülerinnen und Schüler dann hinterher schon raus und sagen, ich frag mal heute meine Mama, wo eigentlich ihr Helm ist, und das finde ich immer ganz toll.
Welche Argumente kommen da?
Ja, uncool, man schwitzt, ist zu teuer, sieht blöd aus. Also natürlich alles Argumente, die vor allem bei Jugendlichen immer ein Thema sind. Und da sage ich halt immer, den Notarzt interessiert es ehrlich gesagt wenig, wie die Frisur aussieht, wenn du auf der Straße liegst und einen Unfall hattest. Und das unterstützt dann meistens schon meine Botschaft.
Ja, das glaube ich. Und immer noch tragen nicht alle Menschen Helm, vor allem auch Erwachsene. Das ist, sieht man ja immer wieder. Kinder tatsächlich, da ist die Tendenz steigend, dass sie einen Helm tragen. Das sagt auch die Ärztin Ellen Heimberg.
Zum Glück ist es heutzutage so, dass das Bewusstsein, einen Helm zu tragen, im Kindesalter deutlich größer geworden ist. Also wir haben kaum noch Kinder, die zu uns kommen und keinen Helm getragen haben. Sicherlich trägt das dazu bei, dass wir nicht mehr so viele schwere Schädel-Hirn-Traumata bei Zustand nach Fahrradsturz haben.
Wie ist das denn für dich? Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Wenn du heutzutage Menschen und Kinder ohne Helm siehst, du würdest sie am liebsten packen, hast du eben schon gesagt. Was löst das in dir aus, wenn du das jetzt siehst, auch als Botschafterin?
Also am Anfang war ich wirklich einfach sauer, weil ich gedacht habe, so mein Gott, es kann so einfach sein. Inzwischen habe ich jetzt keine wütenden Emotionen mehr, aber ich spreche schon Leute auch an und frage sie einfach, warum sie keinen Helm tragen. Und dann erzähle ich auch gerne von meiner Geschichte und leite sie weiter auf unsere Homepage, weil da ist ja die Geschichte von Moritz auch hinterlegt. Und ich schaffe es, glaube ich, schon, dass die Leute zum Nachdenken anrege. Natürlich gibt es sture Menschen, die sagen, ich bin doch ein guter Radfahrer, mir passiert nichts, aber du hast es vorhin schon gesagt, es liegt oft gar nicht an einem selber.
Ja.
Ich hatte jetzt schon Fälle, keine Ahnung, man wird von einer Biene gebissen, gestochen, Entschuldigung, aber in den Hals und man verliert die Kontrolle oder man rutscht aus bei nasser Straße, wie auch immer. Oder eben auch ein Autofahrer übersieht einen. Also es gibt ja auch wirklich einfach viele Situationen, wo man selber gar nichts dafür kann. Und da kann ein Helm einfach vor Schlimmerem bewahren. Es bewahrt natürlich nicht vor Unfällen, das ist klar. Also die Unfälle passieren trotzdem, aber wie auch unsere Ärztin gesagt hat, die Verletzungen sind dann vielleicht einfach geringer.
Aber was für ein gutes Beispiel, sowas Banales. Man wird von einer Biene gestochen, von einer Wespe gestochen, erschrickt sich, verliert irgendwie die Kontrolle über das Fahrrad und zack, liegt man auf dem Boden. Also das ist ja schneller gemacht, als man gucken kann.
Und da gibt's viele Beispiele tatsächlich. Also da, ich kriege ja viele, habe ja viele Kontakte. Also das sind die skurrilsten Geschichten, warum man gestürzt ist. Ne? Also
hast du noch so eine skurrile Geschichte? Wie so ein Bienenstich? Also das finde ich ja auch schon.
Ja, Bienenstich, aber auch ganz oft so in der Kurve ausgerutscht auf einem einzigen Stein, auf so einem Mini-Stein. Also das ist ja wirklich manchmal einfach so ein dummer Zufall, der dann passiert und dann ist man unglücklich gestürzt. Ne?
Du bist jetzt ja Botschafterin und man hat dir eben schon angemerkt, du machst das wirklich aus Leidenschaft, das ist irgendwie deine Berufung geworden. Welche Rolle bedeutet dir das oder was bedeutet dir jetzt diese Rolle eben als Botschafterin auch für diese Stiftung einzunehmen?
Ja, also du hast es schon gesagt, es ist ein absolutes Herzensprojekt geworden. Also ich wurde ja damals angesprochen von Christian Rothe, der hat mich ja quasi gefunden über meine Social-Media-Geschichte, hat mich gefragt, ob ich mich mal mit der Stiftung irgendwie zusammentun möchte und als die Frage kam, ob ich da irgendwie Botschafterin werden will, das war, also ich habe gar nicht gezögert, ich habe sofort ja gesagt. Wie gesagt, also wenn ich, dieser Unfall ist passiert, das war unser großes Schicksal, zum Glück ist es gut ausgegangen und ich habe halt einfach so dieses Gefühl, ich muss irgendwas zurückgeben. Wir hatten so viel Glück, wir hatten unfassbar viele Schutzengel, die uns vor Schlimmerem bewahrt haben und das ist jetzt einfach so mein Anteil, irgendwo das zurückzugeben und einfach irgendwas Gutes daraus zu machen.
Mhm. Und du hast gerade schon erzählt von der Präventionsarbeit, die ihr macht. Gibt es denn in der Nachsorge oder Begleitung von Familien, bist du da auch involviert?
Involviert nicht direkt, aber also es gibt so ein Beratungsnetzwerk, was wir gerade ausbauen. Das versuche ich jetzt gerade auch mit auszubauen, aufzubauen in unserer Region. Ich komme ja aus dem Südwesten Deutschlands in Baden-Württemberg. Da will ich jetzt gerade versuchen, auch eine Beratungsstelle aufbauen, weil die mir sehr gut geholfen hat, einfach Fragen zu beantworten, die man hat, wenn man aus Reha zum Beispiel entlassen wird und einfach alle weg sind, also die Ärzte sind weg, die Reha-Spezialisten und Experten sind weg und man hat ja trotzdem, also der Alltag birgt ja doch ganz viele Herausforderungen und Fragen und die beantwortet einem keiner und da gibt es niemanden und da wollen wir eben als Stiftung ansetzen und da unterstützen und dann gibt es da eigentlich auch so die Idee, dass wir da Selbsthilfegruppen mit anbinden. Das haben wir zum Beispiel in Berlin bei unserer Kinderneurologiehilfe, was eben zur Stiftung gehört. Und das ist auch etwas, da war ich auch selber schon ein paar Mal selber als Eltern sozusagen vor Ort und das hat mir unglaublich viel gegeben, einfach mich mit anderen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben.
Und ich kann mir vorstellen, im Rahmen deines Ehrenamts gibt es auch bestimmt auch die ein oder andere sehr bewegende Geschichte oder emotionale Geschichte. Ist es so, dass du dann manchmal auch quasi nochmal das durchläufst, was du erlebt hast, wenn du mit den anderen sprichst? Ist das emotional nicht auch eine Herausforderung für dich?
Also am Anfang war es das vielleicht mehr. Ich meine, gut, ich bin beruflich Coach, vielleicht kann ich damit ganz gut umgehen. Ich habe das, glaube ich, auch inzwischen gut verarbeitet. Also ich breche jetzt nicht mehr in Tränen aus, aber es ist natürlich auch vielleicht für mich einfacher, darüber zu sprechen, weil ich weiß ja, es ist gut ausgegangen. Also mein Sohn ist quietschfidel und gesund und insofern ist das ja für mich jetzt heutzutage nichts Negatives mehr. Und insofern kann ich darüber tatsächlich gut sprechen und habe da jetzt keine schlimmen, traumatischen Rückschläge mehr oder sowas, zum Glück.
Ja. Was würdest du denn Jugendlichen sagen oder was sagst du den Jugendlichen, die in der Schule sagen, Helm tragen ist mir zu uncool, zu warm, meine Frisur? Wie schaffst du das? Gib mal so einen ganz praktischen Hinweis an alle Eltern, die damit kämpfen, dass ihre Kinder endlich diesen Helm auftragen. Wie schafft man das?
Ja, es kommt immer drauf an, wer vor mir steht und in welcher Situation das Ganze ist. Aber ich sage dann auch manchmal so, ich empfehle einen Besuch in einer neurologischen Reha. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr, sehr demütig gemacht und aber auch gezeigt, was alles passieren kann. Und also jetzt mal ganz salopp, manchmal bringe ich den Spruch, möchtest du sabbernd im Rollstuhl sitzen? Ist das dein Ziel? Also manchmal bin ich so krass. Es kommt aber darauf an, wer da vor mir steht. Manchmal erzähle ich auch einfach nur die Geschichte und oder frag nach, hast du eine Vorstellung davon, was Kopfverletzungen auch auslösen können? Und manchmal muss man ja gar nicht so krass denken, so heftig in die Verletzung gehen. Es reichen ja auch schon Konzentrationsprobleme, ja, oder Aufmerksamkeitsprobleme, die viele Menschen nach auch etwas einfacheren, leichteren Gehirnerschütterungen haben können. Und die können einen ja auch schon beeinflussen. Da ist wirklich die Frage, willst du das wirklich und möchtest du es nicht verhindern?
Ja, und wir haben es eben auch schon mehrfach gehört. Es kann passieren, egal wo man herfährt, man rechnet nicht damit. Und man kann auch trotz Helm stürzen und trotz Helm müssen natürlich auch Eltern wissen, wie man reagiert, wenn das Kind dann eben stürzt. Und das habe ich Ellen Heimbrich auch nochmal gefragt. Was tun, wenn das Kind zwar einen Helm trägt, aber trotzdem auf den Kopf fällt beim Radfahren?
Wenn es auf den Kopf gestürzt ist und initial noch mit uns spricht, dann muss man das Kind einfach beobachten. Wenn sich irgendwelche Zeichen wie verwaschene Sprache, Schwindel, Erbrechen, Übelkeit einstellen, sollten wir die Kinder eher früher als später zur Abklärung in die Ambulanz bringen, in die Notaufnahme. Wenn wir schwere Symptome sehen, so wie Bewusstseinsstörungen, Desorientiertheit, Erbrechen, Übelkeit, nüchtern Erbrechen, oder das Kind eben gar nicht mehr reagiert, dann muss sofort der Notarzt gerufen werden, weil dann braucht das Kind sofort Hilfe. Und wichtig dabei ist, dass bei einer Hirnschädigung jede Minute zählt. Time is brain. Das heißt, jetzt muss darauf geachtet werden, dass nicht ein weiterer Schaden entsteht.
Jetzt ist es ja so, du bist mit der Stiftung unterwegs, viel in Schulen bei Kids. Habt ihr denn auch Elternprogramme, weil manchmal liegt es auch an den Eltern, dass die Kids den Helm nicht tragen. Oder wie erlebst du das?
Ja, natürlich. Also das Spannende ist ja immer, wenn ich dann am Anfang von solchen Präventionsklassen mal frage, wer von euch trägt einen Helm? Da gehen dann meistens bei den Kindern, je jünger, desto mehr Hände nach oben. Ja. Und dann frage ich immer, und trägt eure Mama einen Helm? Trägt eure Papa immer einen Helm? Und da wird es dann schon ein bisschen lichter mit den Händen. Also wir haben natürlich auch, sind ganz viel auch in Kontakt mit Eltern. Momentan arbeiten wir dran, dass wir eben da so Programme machen. Wir sind natürlich ehrenamtlich unterwegs. Das heißt, mein Zeitbudget ist auch begrenzt. Ich kann das natürlich nicht so ganz so oft machen, wie ich das gerne machen würde. Aber da sind wir natürlich offen für alles. Und wir versuchen natürlich auch in Social Media aufzuklären mit unserer Kampagne I Save My Brain. Einfach Zeichen zu setzen und nochmal zum Reflektieren anregen. Deswegen teile ich ja auch unsere Geschichte auch so öffentlich, weil ich einfach hoffe, dass man zum Nachdenken anregt und sich überlegt, Mensch, komm, ich zieh das Ding auf, ich hab's doch da.
Ja. Wie geht's jetzt weiter für dich? Auf deinem privaten Instagram-Account teilst du auch weiterhin? Oder wie sieht das aus? Was machst du da noch für Arbeit in dem Rahmen?
Genau, also meine Geschichte von damals ist noch in meinen Highlights auf Instagram drauf natürlich. Wir haben aber auch einen eigenen Instagram-Kanal von I Save My Brain, mit der I Save My Brain-Kampagne. Mhm. Genau, da wollen wir natürlich weiterhin aufklären. Unser nächstes Projekt sozusagen, was ansteht, ist einmal die Schulbox, die wir jetzt hoffentlich bald auch ausrollen können, dass dann ganz, ganz viele Schulen auch eigenständig Workshops also anbieten können. Wir wollen quasi die Lehrer sozusagen mit fertigen Konzepten ausstatten, dass ich nicht immer rumreisen kann. Ich schaffe das ja gar nicht. Mhm. Und das ist jetzt so als nächstes geplant. Und dann gibt es nächstes Jahr noch eine Fachtagung, die wir organisieren. Alle 2 Jahre ist jetzt nächstes Jahr die zweite sozusagen, wo wir auch Experten zusammenkriegen wollen und zusammenbringen zum Netzwerken und zum Austauschen, auch zum fachlichen Austausch. Und insofern haben wir wieder einiges zu tun.
Sehr gut. Wie viele Botschafter seid ihr im Netzwerk?
Wir sind zu zweit. Wir haben noch den zweiten Botschafter, Hans-Peter Durst,
im Bund. Wow, zwei?
Mhm, genau.
Das ist eine noch besondere Rolle, muss man sagen.
Auf jeden Fall, genau. Und er hat auch eine eigene Geschichte und das ist auch mal spannend, seine Geschichte anzuhören, auf jeden Fall.
Wow, nächster Podcast-Gast.
Auf jeden Fall.
Würde ich sagen.
Wäre meine Empfehlung.
Sehr schön. Liebe Dunja, ich danke dir für diese offenen Worte, den Einblick in eure Geschichte von dir, von Moritz, von eurer Familie und natürlich auch den Einblick in deine Arbeit bei Save My Brain, dass du dich dafür einsetzt, in der Hoffnung, und ich drücke die Daumen, dass ganz, ganz viele Menschen in Zukunft endlich diesen Helm auf ihren Kopf setzen. Denn wir haben es gehört, er rettet Leben, er hat deinem Sohn das Leben gerettet. Und ja, vielen Dank, dass du dich dafür einsetzt, dass es andere Menschen auch verstehen und eben diesen Helm tragen.
Danke dir für die Einladung. Vielen Dank auch fürs Zuhören da draußen. Und denk dran, der Helm ist doch irgendwo, hängt irgendwo oder liegt irgendwo rum. Setzt ihn bitte auf. Das wäre auch mein Appell an euch.
Alle Infos zu ABUS Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.